Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und ich will loben den Namen des Herrn, des Allerhöchsten. Mit einem Psalmwort begrüße ich euch ganz herzlich zu deinem Gottesdienst und es ist richtig schön, wie ihr Gemeinschaft pflegt, schon vor dem Gottesdienst. Das ist wirklich toll. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander vor unseren Gott kommen, miteinander beten und ihn anbeten. Genesis 18. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages. Und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat: Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße. Ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden, sagten sie drei. Tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu. Schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühr einen Teig an und backe Fladenbrote. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie aßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Die zweite Lesung ist aus Matthäus, Kapitel 22. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Theorie ist gut, Praxis ist besser. So behaupten manche. Vielleicht stimmt es nicht überall. Aber irgendwann ist jetzt auch der Autor vom Hebräerbrief gemerkt, dass er nach 12 Kapiteln Christologie, Theologie, alttestamentliche Bezüge vielleicht einmal in der Gegenwart ankommen sollte und noch ein paar praktische Hinweise geben sollte. Und genau das macht er im letzten, im 13. Kapitel, wo wir heute werden anfangen. Es ist ein völlig neues Thema. Denn wie gesagt, die ganze Theorie lässt er jetzt beiseite. Und in den ersten drei Versen widmet er sich voll und ganz am Alltag. Wie lebt denn ein Mensch, der dem Jesus nachfolgen will? Und der Unterschied zwischen dem 13. Kapitel und dem Rest, da hat manche Ausleger dazu gebracht, zu behaupten, das Kapitel sei ursprünglich gar nicht dran gewesen. Das hat irgendeiner hinten dran geschrieben. Ich halte das für Blödsinn. Nein, es ist ein Werk. Und es macht doch Sinn, nach so viel Theorie noch ein bisschen praktisch zu werden. Interessanterweise setzt der Autor jetzt aber voraus, was er die ganze Zeit erreichen wollte. Er hat die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass seine Leser bei Jesus bleiben, dass sie Jesus treu bleiben. Und jetzt scheint er das zu voraussetzen. Als hätten sie sich entschieden, ja, wir bleiben treu. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lebt bitte folgendermaßen. Und die lesen euch die sechs Verse. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Es geht ein bisschen Schlag auf Schlag, was er hier bietet. Er tut fünf Themen aufgreifen. Fünf Themen: Bruderliebe, Gastfreundschaft, der Umgang mit Gefangenen, der Wert der Ehe und das liebe Geld oder auch die Geldliebe. Alle diese fünf Themen greift er aber nicht irgendwie aus der Luft, sondern Jesus hat schon zu jedem von diesen fünf Themen ziemlich viel zu sagen gehabt. Das 13. Kapitel ist voll im Einklang mit der Verkündigung von dem Jesus, der in den vorhergehenden 12 Kapiteln das Thema war. Und auch hier hat es wieder zahlreiche Hinweise auf das Alte Testament. Ich möchte mit euch über diese fünf Themen ein bisschen drüber gehen. Manche ein bisschen detaillierter, bei manchen gehen wir ein bisschen schneller drüber. Fangen wir an mit der Bruderliebe. Tut mir leid, das heisst Bruderliebe und nicht Schwesterliebe. Und da können wir auch nichts daran ändern, es ist einfach so. Was hier wörtlich steht, ist eigentlich, ist gemeint, ist die Liebe zu den lieblichen Geschwistern. Und mit lieblichen Geschwistern meint man die, die wirklich den gleichen Vater und auch die gleiche Mutter haben. Das war ja damals nicht selbstverständlich gewesen. Und wenn man jetzt hier liest, ja, liebt eure Geschwister, dann ist ja das noch nichts Spezielles. Weil das macht eigentlich ja jeder. Es sollte eigentlich normal sein, dass man sich innerhalb von der eigenen Familie vielleicht ein bisschen mehr gern hat als außerhalb. Aber der Familienbegriff vom Neuen Testament geht über die biologischen Bande aus. Jesus selber hat den Familienbegriff erweitert und neu definiert. Es gibt die schöne Geschichte in Matthäus 12, wo er in einem Haus am Predigen ist. Und sie haben die feuerpolizeilichen Vorschriften nicht eingehalten. Und darum war es so eng, dass man nicht mehr rein und raus kam. Und dann ist Maria gekommen, die liebliche Mutter. Und wahrscheinlich der Jakobus, der liebliche Bruder und ein paar andere. Und haben Jesus die Leviten lesen, weil sie gefunden haben, das kann so nicht weitergehen, wie der das hier macht. Und sie sind natürlich nicht reingekommen. Also das Gemost war da drin. Und dann haben sie mich ausrichten, so an einem Buschtelefon, könntest du bitte rauskommen, deine Mutter und deine Brüder sind da und möchten mit dir reden. Und Jesu Antwort war, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und dann zeigt er auf seine Jünger, die in der vordersten Reihe hocken, und sagt, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Also Jesus definiert Familie neu. Er sagt, diejenigen, die gemeinsam unterwegs sind, auf dem Weg, wo Jesus vorausgegangen ist, die verbunden sind durch den Heiligen Geist, die sind eine Familie, die sind Geschwister. Und so sollen Gläubige leben. Sie sollen andere Gläubige lieben, wie die eigenen Geschwister. Und das ist ganz einfach, wenn die anderen Geschwister ähnliche Werte haben, wie man selber hat, wenn sie etwa gleich funktionieren, wie man selber, die gleiche politische Einstellung haben, dann ist das alles nicht so schwierig. Aber das ist der Unterschied zwischen Geschwister und Freunden. Freunde kannst du raussuchen, Geschwister nicht. Und es gibt unter den Jesus-Nachfolger wirklich ein paar ganz schräge Vögel. Nicht nur mit den Freikirchen. Das ist einfach so. Und Jesus fordert uns auf, auch die zu lieben. Auch mit denen unterwegs zu sein, als wären sie unsere Brüder und unsere Schwestern. Und dann ist die Geschwister-Bruderliebe plötzlich gar nicht mehr so einfach, sondern wirklich ein Auftrag. Aber wenn wir eben die lieben, die uns nicht ähnlich sind, die die Welt anschaut und sagt, wieso gibst du dich mit dem ab? Dann wird die Bruderliebe zu einem Zeugnis. Dann schaut die Welt auf die Gemeinde und sagt, schau mal, die haben alle eine andere Meinung zu allen Themen und lieben sich trotzdem. Was verbindet die? Und sie fangen an zu fragen. Und auch das hat Jesus bereits seinen Jüngern gesagt. Am ersten grünen Donnerstag der Geschichte hockt er mit seinen Jüngern zusammen und sagt ihnen, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Bruderliebe ist also mehr als nur eine Gegenbotschaft zu Individualismus und Egoismus, sondern sie dient auch als Zeichen für die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Liebe untereinander soll der Welt zeigen, wie Gottes Liebe ist. Und darum können die Bruderliebe, glaube ich, ganz getrost als direkten Auftrag auch für uns annehmen, obwohl wir 2000 Jahre Abstand haben zu diesem Hebräerbrief. Der zweite Punkt ist die Gastfreundschaft. Im Griechischen heißt das Philoxenia. Philo bedeutet Liebe, Philia, oder? Und Xenia ist der Fremde. Also Gastfreundschaft im griechischen Sinn ist Liebe zum Fremden. Und jemand, der Gastfreundschaft genau in diesem Sinn gelebt hat, war der Abraham. Vielleicht auch darum die Anspielung auf die Engel. Der Abraham, in der Lesung haben wir es vorher gehört, hockt vor seinem Zelt und dann kommen drei Fremde, die er noch nie gesehen hat und er hat keine Ahnung, wer es ist. Und er tischt ihnen wirklich ein Festmenü aus. Pro Person gibt es Brot aus 5 Kilo Mehl. Wenn man sich das mal vorstellen, die haben ja noch 3 Tage essen mitnehmen. Der Autor vom Hebräerbrief schreibt nachher, manche haben durch Gastfreundschaft Engel aufgenommen. Und genau das war ja beim Abraham ja der Fall gewesen. Nach dieser Geschichte sind die drei weitergegangen. Gott bleibt beim Abraham einer und redet mit ihm über Sodom und Gomorra. Und zwei gehen weiter und begegnen nachher am Lot, wo sie sich, also am Neffe vom Abraham, und dort outen sie sich ja nachher als Boten Gottes, als Engel. Ich weiss jetzt nicht, was euch die Vorstellung bringt, wenn ihr denkt, ich nehme jetzt Fremde auf, vielleicht ist es so ein Engel. Ich habe im letzten Februar eine ausführliche Predigt über Engel gehalten und dort auch darauf wirklich betont, dass die erste Bedeutung von Engel ist Bote. Ein Überbringer einer Botschaft. Man könnte auch sagen, ein göttlicher Pöstler. Und auf diese Art und Weise kann dir auch ein Mensch zum Engel werden. Ein Fremder, den du aufnimmst, den du mit ihm Kontakt hast, sei es ein Anhalter, den du mitnimmst oder was auch immer, und der hat dir plötzlich ins Leben hinein. Oder bringt dir Perspektiven rein, die du niemals hättest gehabt. Er wird dir zum Boten, vielleicht zum Boten Gottes. Was sagt denn Jesus zur Gastfreundschaft? Jesus war ja vor allem andauernd bei Leuten zu Gast gewesen. Aber er hat auch über Gastfreundschaft etwas zu sagen gehabt. Und das muss man sich mal auf die Zunge vergehen. Jesus sagt, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. So muss ich schmunzeln, als ich es gelesen habe und denke, das ist Schweizer Mentalität. Oder? Wir laden den anderen ein und dieser ladet wieder ein. Und dann ist man ganz lang ruhig, bis vielleicht dieser wieder den ersten Schritt macht. Aber Schweizer wären lang nicht schuldig geblieben. Und das ist nichts Neues anscheinend, hat es schon im ersten Jahrhundert gegeben. Und seien wir ehrlich, wenn du ein grosses Essen geben willst, Freunde, Brüder, Verwandte und reiche Nachbarn, das ist ungefähr die Gästenliste von Weihnachten und Ostern an einem durchschnittlichen Schweizer Fest. Das sind die Leute, die bei uns dann am Tisch hocken. Und Jesus macht eine Gegenaussage und sagt, genau so soll es eben nicht sein. Er sagt weiter, nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten, dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Es ist eine Aufforderung, die Armen und Benachteiligten einzuladen. Die, die sich so ein Essen vielleicht nicht leisten können und die sicher nicht in der Lage sind, die wieder einzuladen. Wir sehen also, das, was wir unter Gastfreundschaft verstehen, das ist im biblischen Sinn gar keine Gastfreundschaft. Philoxenia, die Liebe zum Fremden, das ist Gastfreundschaft. Vielleicht wäre es ja mal eine Idee, Weihnachten 2024 mal ein bisschen anders zu feiern. Und sich das mal zu Herzen nehmen, die Gastfreundschaft, die Liebe zum Fremden. Wir haben Haufen einsame Leute in unseren Dörfern. Wir haben Alleinerziehende oder Familien mit wenig Einkommen, die sich ein Festessen nicht leisten können. Wir haben Haufen Asylsuchende, Gastarbeiter und zahlreiche Lastwagenchauffeure stranden über die 4 Tage auf den Raststätten auf unseren Autobahnen. Das hat doch mal ein Klientel für ein Weihnachtsessen. Meine Eltern haben das einmal gemacht. Wir haben einmal an Weihnachten 2 Asylanten zu Besuch gehabt. Einer aus dem Jemen, ein Muslim, das war dem egal, den Geburtstag von Jesus zu feiern. Und der andere ein Eritreer, auch, das sind auch Christen aus Eritrea. Irgendwie ist es das Weihnachten, wo ich am meisten Erinnerungen daran habe. Wir haben Englisch, Deutsch, Französisch und alle möglichen Sprachen miteinander geredet, so wie es gegangen ist. Es war so anders gewesen. So ganz anders. Irgendwie schön. Vielleicht hat dort ein bisschen etwas von dieser Gastfreundschaft durchgeschwungen. Ich sage euch jetzt nicht, ihr sollt eure Eltern und Geschwister für Weihnachten ausladen. Denn Jesus sagt ja, wenn du ein Essen gibst, dann lade dazu nicht nur. Also die dürft eure Familie schon auch einladen. Aber noch ein bisschen Ergänzung, das wäre doch mal etwas. Warum auch nicht? Ich würde es euch sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Dritter Punkt. Umgang mit Gefangenen. Das ist am schwierigsten anzuwenden in der Schweiz. In der Antike waren Gefängnisse ein bisschen auf einem anderen Standard als heute. Und das war ziemlich lange nicht anders. In der frühen Neuzeit hat man Gefängnis in Frankreich als Oubliette bezeichnet. Das kommt vom französischen Oublier, das heisst vergessen, wo man hin und wieder einen vergessen hat in diesem Gefängnis. Und er hat es selbstverständlich nicht überlebt. Wenn man heute in der Schweiz über Gefängnis redet, kommt oft das Argument, ja, das sind halbe Hotels und überhaupt. Okay, red mal mit einem, der in diesem Hotel lebt, dann wird er etwas anderes erzählen. Eine Abgeschiedenheit von den Freunden, nicht können frei über seine Zeit verfügen, auch das ist einschränkend. Und ich muss nur ein paar hundert Kilometer weiter, dann sieht es schon anders aus. Und sobald wir in Osteuropa gehen, oder die EU verlassen, oder in Afrika gehen, Asien, dann haben wir sehr schnell Zustände in den Gefängnissen, die denen von der Antike ziemlich nahe sind. Was der Autor hier sagt, fordert von den Jesus-Nachfolgern, ist eigentlich Empathie mit diesen Menschen. Probiert in sie hineinzufühlen, wie es ihnen geht. Denen, was gut geht in den Schweizer Gefängnis, aber auch denen, was weniger gut geht, die noch im Angst im Gefängnis hocken. Der Begriff Gefangene hier beschränkt sich übrigens nicht allein auf Sättige, die wegen ihrem Glauben im Gefängnis sind, sondern auf Sättige, die aus guten Gründen eingesperrt werden. Man kann sich vorstellen, dass in der damaligen Zeit praktische Hilfe von außen Leben eines Gefängnisinsassen erheblich verlängert hat. Hat er Essen bekommen von Angehörigen oder von jemandem, der ihm geholfen hat? Hat ihm jemand Kleider gebracht? Oder Geld, damit er die Wache bestechen konnte für eine bessere Behandlung? All das schwingt hier wahrscheinlich mit bei der Aufforderung, sich um die Gefangenen zu kümmern. Für uns Schweizer ein bisschen schwierig. Besuchsdienste in den Gefängnissen werden punktuell angeboten. Aber das ist definitiv nicht jedermanns Sache. Es gibt eine Organisation, und zwar die Internationale Gesellschaft für Menschenrechtssektion Deutschland, zusammen mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, die jeden Monat einen Gefangenen des Monats ernennen. Und ich bin nachschauen, wer das im Juli war. Der August ist anscheinend noch nicht draußen. Für Juli 2024 ist der Gefangene des Monats ein 14-Jähriger. Ein 14-jähriger Teenager mit dem Namen Simon Nadim aus Pakistan. Er sitzt im Gefängnis seit dem 18. Mai 2023, also seit über einem Jahr, wegen angeblicher Blasphemie. Er hätte angeblich den Mohammed beleidigt. Ja, Meinungsfreiheit ist nicht in jedem Land gegeben. Der Teenager hockt im Gefängnis unter Bedingungen, die wir uns auch nicht ausmalen können. Die Organisationen haben einen Protestbrief geschrieben, adressiert an die pakistanische Botschaft in Bern, direkt weiterzuleiten an den Präsidenten von Pakistan mit der Aufforderung, für Recht und Ordnung zu sorgen in seinem eigenen Land und den 14-Jährigen freizulassen. Ja, ein Exemplar hier, falls das jemand mitnehmen möchte und umschreiben und einschicken, darf man das gerne machen. Ob es etwas bringt, keine Ahnung. Aber was können wir denn sonst machen, wenn nicht beten und protestieren gegen solches Unrecht? Dritter Punkt. Oder ist schon der vierte? Nein, schon der vierte. Entschuldigung. Stand der Ehe. Da sage ich nicht allzu viel dazu. Die Ehe hat auch in unserer Kultur, die Ehe durchläuft auch in unserer Kultur eine Inflation. Sie hat immer weniger Wert. Man hat sie vor ein paar Jahren neu definiert. Das ist so etwas, was man vielleicht noch macht, aber meistens aus rechtlichen Gründen und steuertechnisch lohnt sich sowieso nicht. Das ist die gängige Meinung. Auch in der Antike ist Ehe nicht unbedingt so einen hohen Stand gehabt. Da war man ein bisschen sprunghaft, war noch ganz gäbig in der damaligen Zeit. Und auch im Judentum hat die Ehe sehr schnell beendet werden, allerdings nur von Seiten des Mannes. Dem setzt der Autor eine klare Botschaft entgegen. Und er hält die Ehe hoch. Und er sagt, die Ehe nicht brechen, seid einander treu, denn Gott wird jeden richten, der das nicht macht. Gott hält viel von der Ehe. Er ist ein Fan von der Ehe, könnte man sagen. Er hat sie erfunden, noch mit dem Schöpfungsakt. Schon im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, lesen wir etwas von dieser Ehe. Und man muss gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Haltet die Ehe hoch, seid einander treu, denn wir sehen auch in unserer Welt, wie viel Leid das zerbrochene Ehen und die daraus folgenden kaputten Familien mit sich bringen. Und darum ist es so wichtig, im Kleinen, im Grossen einander treu zu sein und die Ehe hochzuhalten. Das letzte Kapitel, der letzte Punkt. Den könnte man als Schweizer auch auslassen, das ist immer so mühsam, wenn es ums Geld geht. Die Geldliebe. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Es ist immer ein bisschen schwierig, über Sachen zu reden, die man selber so viel davon hat. Ich habe einen guten Freund, der ist Pfarrer in Kamerun, er ist selber Kameruner. Und er über solche Texte redet, hat ein ganz anderes Problem. Und dort ist ja wirklich das Geld das, was dich am Leben erhält. Jesus hat viel über das Geld geredet, sehr viel. Man hört nicht so viele Predigten darüber, interessanterweise. Aber gerade der Apostel Lukas hat sehr viel von dem geredet. Und an einer Stelle sagt Jesus, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder man dient Gott oder man dient am Mammon. Der Mammon ist ein antiker Gott vom Geld. Und wenn man heute sagt, der Mammon regiert, dann meint man eigentlich, es geht nur ums Geld, es geht nur um Gewinn, oder? Das sagt man manchmal immer über gewisse Systeme in unserem Land. Und man sagt, dort regiert auch nur noch das Geld und der Mensch steht nicht mehr im Zentrum. Dann regiert der Mammon. Und Gott, Jesus hat bereits vor dem gewarnt und hat gesagt, es ist eine Gefahr, die das Geld mit sich bringt, dass man noch mehr will. Weil man mit Geld so viel machen kann. Was kann man sich nicht alles für Wünsche erfüllen? Was kann man sich nicht alles kaufen, was man eigentlich gar nicht braucht? Aber man hat es den und diesen hat es halt nicht. Geld und Besitz können gierig machen, süchtig machen. Denn egal wie viel du hast, es gibt immer einen, der noch mehr hat als du. Und egal wie viel du hast, es gibt immer etwas, das du nicht kaufen kannst. Und es ist eigentlich schon das Problem beim Geld, dass wir die Haltung von meinem und deinem so stark machen. Das ist meins. Das habe ich gekauft. Das gehört mir. Da ist meine Grenze. Stein, du einer ist deins. Meins, meins, meins. Und wir vergessen über diese Haltung oft, dass am Ende ja sowieso alles Gott gehört. Gott hat die Welt erschaffen. Er hat übrigens auch das Papier erschaffen, wo unser Geld drauf gedruckt ist. Und das Metall, wo wir damit unsere Münzen prägen. Alles gehört am Ende unserem Herrn. Und wer Jesus nachfolgen will, der stellt sich und seinen ganzen Besitz auch in Dienst von Gott. Und am Ende des Lebens kannst du übrigens sowieso nichts mitnehmen. Aber die Gier ist nur das eine Problem, das Geld mit sich bringt. Und ich denke, das andere ist viel gefährlicher. Und zwar ist das der Aspekt von der Sicherheit. Geld haben suggeriert einem das Gefühl, sicher zu sein. Ein volles Konto gibt einem den Eindruck, wir haben es im Griff. Wir haben es unter Kontrolle. Wir sind sicher. Und das ist ein Fehlschluss. Es gibt ein schönes Gleichnis von einem reichen Kornbauer. Auch das direkt aus dem Mund von Jesus. Er erzählt das Gleichnis von einem reichen Bauer, der eine noch reichere Ernte hatte. Und er hatte so viel, dass er nicht mehr gewusst, was damit machen. Und hat er beschlossen, alle alten Scheunen, die ich habe, fortschiessen, abreißen und neue bauen. Und dann tue ich meine ganze Ernte in die grossen Kornspeicher rein. Und dann habe ich für Jahre ausgesorgt. Dann tue ich essen und trinken und das Leben geniessen und nicht mehr arbeiten. Ja. Und dann sagt Gott, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann alles gehören, was du dir angehäuft hast? Reichtum gibt ein vermeintliches Gefühl von Sicherheit. Und wenn man in die Geschichte schaut, dann hat es immer wieder gegeben, dass der Mensch ihres Angesparten abgebrannt ist, zwischen den Händen verflossen ist. Und was denkt ihr, wie viele Ukrainer hat alles verloren, was er angespart hat, was er aufgebaut hat. Und dann ist der Krieg gekommen und es ist alles weg. Und das kann auch uns passieren. Und manchmal vergessen wir das. Dass wir uns mit unserem Reichtum höchstens ein Kartenhaus bauen. Ein Kartenhaus, das so schnell in sich zusammenstürzen. Dem vermeintlichen Sicherheitsgefühl setzt der Verfasser vom Hebräerbrief eine Aussage von Gott gegenüber. Im 5. Mose sagt Gott, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Und was er eigentlich sagt ist, verleut euch nicht auf ein Reichtum, sondern hebt fest an den Verheißungen Gottes. Ähnliche Aussagen finden sich bei Jesus zuhauf. Immer wieder versichert er seinen Nachfolger, dass er sich um ihre materielle Sicherheit kümmert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere hinzu, alles andere gegeben, was ihr zum Leben braucht. So ungefähr steht es. Und die Aussagen, die sind für uns Schweizer extrem herausfordernd. Und es ist für uns auch fast unmöglich, das wirklich zu leben und aus diesem System herauszukommen. Ich wollte nicht den Reichtum verteufeln an dieser Stelle. In keiner Art und Weise. Und es gibt genug Stellen im Alten Testament und auch im Neuen, die sagen, spare und denk voraus und plane. Das ist auch wichtig und richtig. Aber vergiss nie, dass wir aus Gottes Hand leben und dass wir uns nicht zu fest auf das Materielle dürfen verlassen. Das sind die 5 Punkte, ein bisschen weiter ausgeführt. Über 12 Kapitel hat der Autor seine Leser aufgefordert, Jesus treu zu bleiben. Und wir könnten erwarten, dass am Schluss ein Lippenbekenntnis doch könnte länger. Aber so ist es nicht. Er fordert sie konkret auf, lebt so, wie es euch im Glauben entspricht. Wenn ihr dem Jesus nachfolgen und ihm treu bleiben wollt, dann zeigt das der Aktivitäten. Treffen Entscheidungen, die das nach außen sichtbar machen. Liebt eure Mitgläubigen wie Brüdchen, besonders die schräg und mühsam sind. Seid gastfreundlich, aber nicht nur zu den Reichen und den Verwandten, sondern zu den Fremden. Sorgt euch um die Gefangenen. Seid kreativ dabei. Sucht nach Wegen, ihnen zu begegnen und zu helfen. Haltet die Ehe hoch. Gerade in einer Welt, wo sie das Grounding erlebt. Und macht einen gesunden Umgang mit dem Geld. Ein Umgang, der zeigt, dass eure Hoffnung über die Welt rausgeht. Und ich denke, der Autor hat gewusst, wie schwierig das ist, allein nur die 5 Punkte zu halten, die er hier kurz abhandelt. Darum schließt er seine Anweisungen mit dieser Verheißung. Mit dieser Anweisung möchte ich auch die Predigt abschließen. Er schreibt am Schluss: Das gibt uns Mut. Und wir können voll Zuversicht sagen: Der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Amen.